Dann darf ich vorstellen, bin die Jungfrau Mutze von der Universität Hamburg. Hier einen Talk zu Ernst Cassirer als Sozialphilosoph vorstellen wird. Insbesondere werden, denke ich, zwei Aspekte im Fokus stehen, nämlich einmal das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft in den Ernst Cassirer und zweitens das, besonders das Gemeinschaftsgefühl. Mhm.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier einen Vortrag quasi zu dürfen. Also ich steige sofort ein mit der Frage, die im Titel steht. Also Ernst Cassirer, Sozialphilosoph. Auf diese Frage, denke ich, ist nicht legitim, in erster Linie eine einfache Antwort zu geben. Und zwar nein, Cassirer war kein Sozialphilosoph. Dagegen dieser Appellativ spricht nicht nur die ganze Rezeption Geschichte seiner Philosophie, sondern sein eigenes publizierter Werk, in dem eine programmatische Auseinandersetzung mit sozialphilosophischer Fragestellung fehlt, sogar der Termin für Sozialphilosophie kaum zu fehlen ist. Nun, ich will euch annehmen, dass wir uns damit nicht zufrieden geben dürfen, und zwar, dass diese Frage eine komplexere Antwort verdient, die auch anhand der Resultate von 20 Jahren Cassirer Forschung und Cassirer Philologie zu betrachten ist. In der Tat suchen wir vergeblich nach einer Studie, die Cassirer ausdrücklich als Beitrag zur Sozialphilosophie im Sinne einer philosophischen Teildisziplin konzipiert. Das stellt aber kein Problem mehr dar, sobald wir die strukturelle Transdisziplinarität seiner Kulturphilosophie erkennen. Als eine Reflexion über die Formen der geistigen Produktivität, die die Bedingungen eines Kultursystems bilden und nach derer die Korrelation zwischen Subjekt und Objekt erzeugen. Das stellt also kein Problem mehr dar, sobald wir uns in diese Kontinuum versetzen und alle Elemente für eine Konstellation bringen, die sozialphilosophische Fragestellung relevant sind. Kann man in dieser genauen Hinsicht von einer sozialphilosophischen Facette der Kulturphilosophie Cassirer reden, und zwar als Deklination einer nun dem Problem der Sozialität zugewandten Kulturphilosophie, muss man zugleich eine minimale Definition eben dieses Problems voraussetzen und normal zu hinterfragen, ob und inwiefern das Denken Cassirers einen Beitrag zur Sozialphilosophie leisten kann. Ich will heute auf keinen Fall, wie immer noch, umstrittene Frage aufwerfen, was eine Sozialphilosophie überhaupt ist. Zum Ziel dieser Überlegung ist mir genug, auf eine Formulierung zu verweisen, die den chronologischen Vorteil hat, uns auf die Zeit zurückzubringen, in der die Philosophie Cassirer entstanden ist. Sozialphilosophie definiert der österreichische Philosoph Rudolf Eisler 1910 als eine Philosophie der Gesellschaft, als die Wissenschaft vom sozialen Leben als solchen, als die Lehre der Struktur der Gesellschaft, in deren Fokus die Gesetze ihrer Entstehung und Entwicklung sowie ihre idealen Ziele liegen. Betreibt Cassirer in diesem Sinne eine Art Sozialphilosophie? Lassen Sie sich in seiner Kulturphilosophie Ansätze oder Elemente für eine philosophische Theorie der Gesellschaft als Kulturform des Sozialisierten aufstellen, dann kann unsere Frage eine positive Antwort bekommen. Um dafür zu plädieren, nehme ich mich vor, eine werkimmanente entwicklungsgeschichtliche Skizze der Philosophie Cassirer vorzulegen und zur Debatte zu stellen in Bezug auf einige Grundaspekte, in denen er sich mit relevanten Problemen konfrontiert, die verschiedene sozialphilosophische Traditionen herausfordern. Also, zwei hat es schon der Moderator erwähnt, also das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Zweitens die soziale Funktion des mythischen Gemeinschaftsgefühls und kommen dritter der totalitäre politische Mythos. Alle offenen Fragen und Schwierigkeiten lasse ich in dieser notwendigen Weise kurz Überlegungen fließen und verzichte auf eine Fazit, damit wir direkt anschließend in die Diskussion einsteigen können. Also, der erste Grundaspekt betrifft die Bestimmung des oppositionellen Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft als die zwei einerseits dogmatische, andererseits kritische Formen der Sozialität im Rahmen einer Kritik der sozialen Vernunft, die noch im kantischen bzw. neokantianischen Sinne konzipiert wird. In dieser Phase, die die Studie über Leibniz-System 1902 oder Beiträge des Elften Weltkrieges in Frage Form und zum Begriff der Nation umspannt, wird die Kulturphilosophie Cassirer zur Sozialphilosophie insofern, als sie auf die Feststellung der Möglichkeit Bedingungen der sozialen Erfahrung fokussiert. Sie verfolgt damit das Ziel, die methodisch unangemessene Voraussetzung, denn eine naturalistische Bestimmung des Sozialen zu entlarven und sie durch eine kulturelle Funktion begrifflich zu ersetzen. So wird die phänomenale Gestalt der Gesellschaft als sekundarer und abgeleiteter Ausdruck einer noumenalen Form der Gemeinschaft gedeutet, die den ideellen, echten Rahmen des sozialen Lebens zur Darstellung bringt. In einem System artikuliert Cassirer dieses Problem in der Sprache der Marburger Schule. Beim Faktum der empirischen, historischen Gesellschaft kann die transzendentale Philosophie nicht stehen bleiben, sondern sie muss auf die Idee einer sittlichen Wertgemeinschaft zurückgehen, die ihre logische Garantie sowie ihre ethische Orientierungsnorm konstituiert. Leibniz gilt als Vorbild, denn, ich zitiere, er habe sich zwar für die konkreten Bedingungen der gesellschaftlichen Verfassung und für die besonderen Naturformen des sozialen Lebens interessiert, aber nur um eine Emanzipation des Sozialen von seiner historisch-empirischen Bedingtheit, Kraft des ethischen Leitgedankens einer Gemeinschaft vernünftiger Wesen zu fördern. Zitat Ende. Wahrscheinlich durch die Vermittlung der Sozialpädagogik Baunatos kann sich Cassirer dieser Zeit im Kontext derjenigen Sozialphilosophie auf kantische Grundlage bewegen, die nach Karl Vorlänger im Mittelpunkt des Programms Rudolf Stammlers steht. Davon ausgehend, dass eine allgemeingültige Gesetzmäßigkeit des sozialen Lebens gibt, sei die Aufgabe der Sozialphilosophie sowohl deskriptiv die Möglichkeit einer sozialwissenschaftlichen Erkenntnis überhaupt zu eruieren, als auch normativ das praktische Ziel des sozialen Lebens aufzuzeigen, das dann zuletzt im Ideal einer Gemeinschaft freiwollender Menschen erfassen wird. In den ersten Weltkriegsjahren beschäftigt sich Cassirer wieder mit dieser Frage, die aber nur im Kontext einer breiteren Untersuchung über das Problem der Bestimmung des Staatsbegriffs in der Geschichte des modernen Idealismus behandelt. Die Logik des Naturrechts, und zwar seine Begründung der Gesellschaft als zwanghafte Aggregation und vertragmäßiges Zusammenhalten von Einzelnen, wird im Idealismus dadurch überwunden, dass eine ursprünglich korrelative Mitzugehörigkeit der Individuen als Vernunftwesen zu einer ideellen Wertgemeinschaft erkannt wird. So Cassirer im Freien Forum 1906. Hier verweist er einerseits auf Leibniz, Fichte und Kant, die eine derartige Begründung des Sozialen gegen alle atomistischen Ansätze angestrebt haben. Andererseits wird Bezug genommen auf die politische Gesellschaftskritik von Schiller, Herder, Liszt, Lessing, Humboldt, Oederling, die Cassirer zufolge, paradoxerweise, in der Bestimmung eines reinen Begriffs der Kulturnation im Negativo dieselbe Idee der reinen Gemeinschaft rehabilitieren wollen. Brisante Konsequenzen dieser Auffassung zieht Cassirer in seine nicht publizierte Polemik gegen Bruno Bauch und seine Idee der Nation als im Begriff der Mitgeborenen, die durch Abstamm- und Blutgemeinschaft geeint sind. In dieser Definition sieht Cassirer ein fundamentales Fehler. Und zwar, ich zitiere, jene dogmatisch-naturalistische Erstarrung nicht nur des Naturbegriffs, sondern des Geschichtsbegriffs, die zur Verwischung des echten Begriffs des Volkes und zur Reduzierung seiner idealistischen Bedeutung auf eine bloße Blut- und Rassengemeinschaft führt. Zitat Ende. Davon ausgehend konnte Bauch zum Schluss kommen, dass der Jude Hermann Cohen nicht in der Lage war, sich für das Deutsche zu bekennen, ja sogar die deutsche Philosophie durchzudenken. Aber die Bestimmung der sozialen Wirklichkeit, so argumentiert Cassirer, kann und darf keineswegs durch die Hypostatisierung empirischer nationaler Eigenschaften erfolgen, sondern sie entsteht allein in einem geistigen, freien Akt der Anerkennung und Teilnahme des Individuums an der Wertgemeinschaft, zu der er als Mensch schon von Anfang an mitgehört. Neben diesem Gedanken der Gemeinschaft als Wissensform und Normativität von konkreten gesellschaftlichen Gebilden setzt sich das hier in der Nachkriegszeit immer mehr mit einem neuen Problem auseinander. Und zwar die Frage nach einer Form der Intersubjektivität, die als emotionale Basis von sozialen Institutionen gelten kann. Dieser zweite Grundaspekt der Sozialphilosophie Cassirers betrifft zunächst die Bestimmung einer primitiven bzw. ursprünglichen Form der Sozialität unter dem Stichwort Gemeinschaftsgefühl. Sie erfolgt erst Mitte der 20er Jahre in seiner kulturphilosophischen Interpretation des Mythos als Mutterboden der Kultur, als erste Art der kulturellen Formung, als den symbolischen Ausdruck des emotionalen Lebens des Menschen, das aber nicht im Individuum, sondern im Kollektiv bestimmt wird. Im zweiten Band der Philosophie der symbolischen Form, im Kapitel über die Entdeckung der subjektiven Wirklichkeit, wird genau das Verhältnis zwischen mythischem Bewusstsein und sozialen Formen analysiert. Gegen die Ableitung von mythisch-religiösen Phänomenen aus historisch-gesellschaftlichen Strukturen aller Durkheim argumentiert Cassirer davor, dass umgekehrt die Gesellschaft eine durch mythisch-religiösen Kategorie vermitteltes, ideell bedingtes Sein ist. Zitat: Das mythisch-religiöse Bewusstsein folgt so wenig aus einfach auf dem faktischen Bestand der Gesellschaftsform, dass es vielmehr als eine der Bedingungen der gesellschaftlichen Struktur ist. Zitat Ende. Um diese These zu untermauern, fokussiert sich Cassirer auf die Korrelation zwischen Ich und Du, die im Mythos ihre erste entscheidende Prägung bekommen haben. Das mythische Ich als Form des Selbstgefühls bildet sich aus einem wesentlichen sozialen Grundverhältnis mit einer Welt heraus, die von mehreren anderen Ich, wie ihm, beziehungsweise von mehreren Du, konstituiert wird. Zitat: Das Ich fühlt sich nur, sofern es sich als Glied einer Gemeinschaft fasst, sofern es sich mit anderen zur Einheit eines sozialen Verbandes zusammengeschlossen sieht. Die ursprünglich sozialisierende Funktion der mythischen Kulturform erschließt dann diese noch nicht vollständig differenzierte Welt der emotionalen Intersubjektivität, die aber als Basis für nachfolgende entwickelte soziale politische Institutionen dient. Aus diesem kulturphilosophischen Befund ergeben sich dann zwei systematisch Parallelen, wenn auch nicht chronologisch aufeinander, Entschuldigung, wenn auch chronologisch aufeinander folgende Grundmotive, die als gewissermaßen zwei Seiten desselben Problems eine neue Phase der Sozialphilosophie Cassirer charakterisieren. Also, der erste Grundmotiv besteht in der Forderung, die Gesellschaft nicht nur lediglich nach oben, sondern auch nach unten zu legitimieren, und zwar ein Konzept der Sozialität zu entwickeln, das sowohl durch eine stetig aktive Bezugnahme auf die Idee einer moralischen Zweckgemeinschaft, als auch durch die Forderung eines emotional bestehenden gemeinschaftlichen Grundkonsens abgesichert wird. Der Anspruch dieser ersten positiv konstruktiven Anwendung des Begriffs des Gemeinschaftsgefühls zwischen Ende 20er und Anfang 30er Jahre wird besonders im Kontext des damaligen Engagements Cassirers verständlich, das in seiner Übernahme des Rektorats und des Prorektorats der Universität Hamburg in der schweren Zeit 1929-31 kulminiert. Die Integrierung des Gefühlsbegriffs in seine Kulturphilosophie des Mythos war gewissermaßen eine beruhigende Antwort auf die neuromantische Suggestionen der von Troeltsch schon anvisierte Revolution in der Wissenschaft. So in eine ähnliche Richtung kann diese emotionale Ergänzung der frühen sozialphilosophischen Perspektive nun als Reaktion an den gefährlichen Mangel an einer Erkennung für die Weimarer Republik gelten, die Cassirer in seiner ständigen Konfrontation mit konservativen Professorenschaft und nationalsozialistischer Studentenschaft als Rektor zur Frage der akademischen Freiheit und Politisierung der Universität erlebt. In diesem Sinne behauptet Cassirer in seiner Festrede für die Verfassung und Rheinlands Befreiungsfeier 1930, ich darf nicht mal wieder reintun, dass zwar die allgemeingültige Norm einer Gemeinschaft der Vernunftwesen als das wesenhafte Fundament von Recht, Gesellschaft und Staat immer noch anzusehen ist, aber diejenige echte Staatsgesinnung, die zum einen einheitlichen und kraftvollen staatlichen Bewusstsein führt, kann weder künstlich noch bloß intellektuell erzeugt werden, sondern sie muss erwachsen aus einer tiefen und unmittelbaren Lebensgründe und sich aus ihm ständig erneuern. Denn ohne dieses Gemeinschaftsgefühl, ohne dieses Bewusstsein der Solidarität, der gemeinsamen Verpflichtung und der gemeinsamen Verantwortung, ohne diese Wille zur Einigkeit und zur Zusammenfassung, also die sind alle Ausdrücke von Kassierer, gibt es keinen Bestand des Staates. Ja sogar löst sich das staatliche Leben auf und kehrt sich das Ganze wieder. Das war jetzt das Ende dieser Paraphrase. Dass diese nicht nur eine Gelegenheitsüberlegung ist, also um diese Vortrag in diesem Fall zu haben, beweisen verschiedene zeitgenössische wissenschaftliche Beiträge, in denen Kassierer auf dasselbe Problem hinweisen. Denn in Arbeiten wie die Schule von Cambridge oder die Philosophie der Aufklärung ist wieder die Rede, und ich paraphrasiere das hier wieder, von der Urform menschlichen Gemeinschaft als unersetzbare Vorbild für das gesellschaftliche Leben, aber eine Gemeinschaft, die nicht erst künstlich durch Verträge entsteht, sondern erst durch eine gemeinsame Wollen, sich verstehen, sich vertragen von Individuen. Ich zitiere nun, jeglicher Kontrakt wird sinnlos und haltlos ohne diesen ursprünglichen Konsens und Mitgefühl des Einzelnen mit dem Ganzen, ohne diese ursprüngliche Ethos und diese Wille zur Gemeinschaft, das eine Grund- und Urdatum ist, auf das alle konventionellen gesellschaftlichen und juristischen Ordnungen zurückgehen müssen. Zitat Ende. In eine völlig andere Richtung, und das ist jetzt das zweite Grundmotiv, das auf dieses Thema des also Gemeinschaftsgefühls entsteht, scheint in den 40er Jahren die bekannte Auseinandersetzung Kassierer mit dem politischen Mythos zu geben. War die Krise der Weimarer Gesellschaft gar gleichsam wegen des Mangels am republikanischen Gemeinschaftsgefühl ausgebrochen? So stellt der totalitäre Staat dagegen das Problem einer mythisch-emotional durchdrungenen Volksgemeinschaft, die die Beziehung auf eine menschenwürdige Wertgemeinschaft abgebrochen hat. Als Kritik der Pathologie des Sozialen finden diese Reflexionen Kassierer im philosophischen Diskurs eine gewisse Anerkennung. Wobei ich glaube, dass das Denken Kassierer zu keiner Philosophie der pathologischen Form der symbolischen Kultur führen will. Wollen wir allerdings diese expressive Adjektiv in Anführungszeichen verwenden, muss man jedenfalls sagen, dass pathologisch beim totalitären politischen Mythos weder die sozialisierende Funktion des Mythos als solche, noch die Möglichkeit seiner Wirksamkeit und Rückkehr außerhalb primitiver Kultur ist. Pathologisch ist, Kassierer zufolge, im modernen Totalitarismus nur die technische Reaktivierung mythischer Denk- und Lebensformen. Nur diese absichtliche Wiedererstellung mythischer Strukturen durch eine raffinierte soziale Technik. Unter den technisch wiederbelebten mythischen Komponenten der totalitären Politik erkennt Kassierer erstens die Funktion des Mythos als soziale Urtelisse, als gemeinschaftlicher Exorzismus von gewaltigen Emotionen durch die Wiedereinführung von Massenritualen. Aber zum Preis, im Anspruch auf individuelle Autonomie. Zweitens, eine Regression ins Mythische von einer Kulturform, darunter die Sprache, die Kunst, die Wissenschaft, sowie das Verständnis von Raum, Zeit und Kausalität. Drittens, den ständigen Rekurs auf die mythische Figuren des Todesfeindes und des Sündermords, die zur Polarisierung der Spannung in der Gesellschaft fungieren, sowie die Erstellung eines fiktiven Ausnahmezustands und den Hinweis auf eine nicht mehr zu mit ordentlichen Mitteln zu überwindende Krise, welche politische Maßnahme soziale Magie rechtfertigt. Und letztens die Fokussierung auf einen Führer als sozialen Zauberer, der als Repräsentant der Gemeinschaftsordnung und als bildhafter Bezugspunkt Wirklichkeit und Willen der Massen personifiziert. Alle diese Merkmale zusammengenommen konstituieren eine technische Form der Manipulation der Emotionen zu politischen Zwecken. Eine mythische Technik und ein technisierter Mythos hängen nun in eine mythische Politik zusammen. Das ist die destruktive Seite der dreiteiligen Koordination der Kulturformen Mythos, Technik und Politik, die Cassirer zuletzt in seiner späteren Kritik der mythisch-politischen Vernunft im Zeitalter der Technik erkennen will. Ein letzter Denkanstoß zum Thema betrifft aber die Frage, die am besten der Philosoph David Baumgart in einem Brief an Cassirer vom Juli 1944 gestellt hat. Ist Mythologie an sich ethisch wertlos? Gibt es keine Mythos, die eine Art der Präsentation unserer ethischen Prinzipien darstellt? Ist aller Mythos notwendig mit gesinnungslosem Ritualismus und nationalistischer Enge verknüpft? Zitat Ende. Man kann das zugespitzt formulieren: Schließen sich politische Mythos und Demokratie aus? Oder kann eine gute Bezugnahme auf den Mythos die Demokratie verstärken, ja sogar sie untermauern, ohne ihre Werte nicht zu verletzen? Cassirer hatte angefangen, Anfang 30er Jahre darüber zu reflektieren. Aber wie kann man nun die beiden Grundmomente des sozialisierenden mythischen Gemeinschaftsgefühls und der totalitären mythischen Politik zusammenhalten? Dass Cassirer in seinen sozialphilosophischen Reflexionen der 40er Jahre dieses Problems zumindest präsent hatte, kann nicht nur der erwähnte Brief von Baumgart bezeugen, sondern seinen persönlichen und intellektuellen Kontakt mit Thomas Mann. Denn auch Cassirer ließ damals Josef und seinen Brüdern eben das Werk, das Mann, ich zitiere nun, als das glücklichste Beispiel einer Umfunktionierung des Mythos versteht. Ein Buch, so Mann in einem Vortrag in Washington 1942, das der Mythos von der feindseligen und antihumanen Art befreien will, dass der Mythos dem Faschismus aus den Händen genommen hat und bis in den letzten Winkel des Brachinheim humanisiert hat. Zitat Ende. Geht Cassirer in dieselbe Richtung? In einem Vorbereitungsmanuskript 1943-44 zu seinem politischen Meisterwerk Mythos des Staates und in einem gleichnamigen Artikel schließt Cassirer an Spinoza und seine Theorie der Emotionen an, und trotz seiner scharfen Kritik am totalitären politischen Mythos zeigt er sich immer noch überzeugt, dass gewisse positive Emotionen eine grundlegende Rolle bei der demokratischen Gestaltung einer gesellschaftlichen Ordnung spielen können. Er verweist in dieser Hinsicht zum einen auf die individuelle Stimmung der Tapferkeit, und zwar, ich zitiere, den Mut, ein autonomes, aktives und rationales Leben zu führen. Zitat Ende. Zum anderen verweist er aber auf die soziale Stimmung des Edelmuts als eine wertbezogene ethische Form des sozialen Mietgefühls. Und zwar als die Forderung, ich zitiere wieder, das individuelle ethische Gute mit den anderen Menschen zu teilen und eine menschenwürdige soziale Ordnung damit aufzubauen. Will Cassirer damit für einen politischen Mythos der Demokratie plädieren, die lediglich aus aktiven ethischen Stimmungen, wie am Beispiel von Tapferkeit und Edelmut, hervorgehen soll? Diese Frage, als Frage nach der Erbe seiner sozialen Kulturphilosophie, geht selbstverständlich über Cassirer hinaus. Aber die Schlussworte seiner intellektuellen Odyssee sind eine immer noch relevante Aufforderung, über die Sache weiter nachzudenken. Denn eine Emotion, und das ist mein letztes Zitat, eine Emotion kann niemals durch ein rationales Argument überwunden werden. Sie kann erst durch eine mächtigere und gegensätzliche Emotion zerstört werden. Erst wenn wir lernen, unsere aktiven Emotionen zu entwickeln, zu kultivieren, zu intensivieren, können wir darauf offen, die wilden Triebe unserer passiven Emotionen zu zäumen und unseren soziales Leben umzugestalten. Das war das Schlusszitat und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Thank you.